Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu
Zwischen Kohle,
Currywurst
und Mord.
Und heute ist Betty wieder dran und ich gebe meinen Senf dazu.
Ja, genau. Und ja, ich weiß gar nicht, wie ich starten soll, weil ich habe dieses Mal einen wirklich entsetzlichen Mord. Also eigentlich ist es nicht nur einer, es sind sogar mehrere. Aber er befindet sich auf einem etwas schlüpfrigen Terrain. Genauer gesagt gehen wir in ein edles Etablissement mit sehr teuren und willigen Damen. Wir machen eine kleine Zeitreise und gehen zurück in das Jahr 1994. Und zwar, ja, ich weiß nicht, ob du dich noch ein bisschen daran erinnerst. Das ist alles schon, ich kann mich an kaum noch was erinnern. Aber es ist so 4 Jahre nach der Wiedervereinigung. Perestroika ist noch irgendwie so in aller Munde. Und auch wenn in Russland Boris Jelzin regiert und Bill Clinton in Amerika, ist es doch so, dass die Welt das Gefühl hat, dass man, ja, dass ein neues Zeitalter angebrochen hat, ist, ja, und dass auch Deutschland mit der Wiedervereinigung gerade am Wiederaufbau ist, überall in Ost und West und sich überhaupt auch die beiden feindlichen Blöcke gerade annähern. 1994 ziehen die letzten amerikanischen Truppen ab und Bill Clinton hält noch eine wunderbare Rede, an dem er sagen wird, Amerika steht an Deutschlands Seite jetzt und für alle Zeiten. Und kurze Zeit darauf marschieren dann auch die Russen aus Deutschland hinaus. Die russische Besatzung hat damit auch ein Ende. Und Deutschland ist sozusagen wieder ein souveräner Staat. Und natürlich hat das insgesamt eine totale Aufbruchsstimmung und natürlich auch einen unheimlich finanziellen Aufschwung. Und da geht sozusagen meine Zeitreise jetzt in das Zentrum des Geldes, hin zum Zentrum des Geldes in Deutschland. Und deshalb geht es heute nach Frankfurt.
Ich wollte schon sagen, Betty, willst du etwa sagen, dass, naja, leichte Damen das Zentrum des Geldes von Deutschland sind?
Ich fürchte, die Damen sind immer da, wo sich Geld befindet. Also es hat durchaus etwas miteinander zu tun, dass dieses edle Etablissement, von dem ich gleich sprechen werde, im noblen Westendviertel von Frankfurt angesiedelt ist, es sich um eine 2,5-stöckige Villa aus der Zeit um 1850 handelt. Eines der wenigen Gebäude, die in Frankfurt den Bombenkrieg überlebt haben. Und es ist eines der teuersten und exquisitesten Immobilien, die in Frankfurt überhaupt zu haben sind. Und darin untergebracht ist nicht etwa eine Bank, sondern darin untergebracht ist tatsächlich ein Bordell.
Aha, Überraschung, Plot Twist für uns alle.
Genau. Und dieses Bordell hat einen exquisiten Ruf. Es kann leider nicht jeder dort hinein. Man kann nur rein, wenn man eine prominente Persönlichkeit des öffentlichen Lebens ist und wenn man nicht nur reich ist, sondern auch wirklich bekannt ist. Also Banker der höchsten Kreise verkehren in diesem Hause, Leute aus der Politik natürlich, aus der Kunst und alles und auch aus der Justiz. Also du merkst, das hat schon den Boden für handfeste Skandale. Betrieben wie dieses teure Haus von dem aus wahrscheinlich Ungarn stammenden Ehepaar Gábor Bartók und seiner Frau Ingrid. Er ist 55 Jahre alt, seine Frau Ingrid ist blond und schlank und zierlich und ist Deutsche und ist 44 Jahre alt. Sie wohnen auch dort in dem Gebäude und um die Ecke wohnt allerdings auch die Mutter von Ingrid. Wir gehen jetzt in den August des Jahres 1994. Die Amerikaner sind gerade aus Deutschland abgezogen, die gesamten Alliierten, und der russische Abzug steht unmittelbar bevor. Und in diesem Bordell geht alles seinen geregelten Gang oder ist bis zu diesem Tag der geregelte Gang üblich gewesen. Es war bekannt dafür, dass die Kunden gewisse besondere Bedürfnisse haben, über die auch nicht gesprochen wird. Die Kunden können sich auch sehr sicher sein, dass da nicht nur jedes ihrer ungewöhnlichsten Bedürfnisse zufriedengestellt wird, sondern auch die absolute Diskretion.
Also geht es nicht nur um reine Sexbefriedigung, sondern auch um Fetisch oder Vorlieben.
Nicht hauptsächlich. Es geht auch darum, dass sich da Herren Damen ausleihen, wenn sie zu irgendeiner Veranstaltung müssen und sollen dort eine Frau oder Freundin mitbringen und mieten sich dann eine Frau, die also auch Escort-Service beispielsweise bietet. Also es lebt sowohl vom Escort-Service als auch vom Vorort-Service. Das Gebäude gilt als das diskreteste Haus der Stadt Frankfurt und hat auch diesen Beinamen. Der Gabor ist nämlich auch von Hause aus reich, weil er handelt mit Flugzeugen und er handelt auch mit Holz. Und ihm wird nachgesagt, dass er auch mit russischen Frauen handelt oder mit osteuropäischen Frauen. Aber das kann man ihm nicht nachweisen. Das Haus kannst du nur besuchen, wenn du empfohlen wirst. Und zwar, wenn ein Manager einen anderen als neuen Kunden vorschlägt, dann überprüfen die beiden Bartoks erst einmal, ob das genehmigt wird. Und erst nach der erfolgten Empfehlung darf der neue Kunde das Haus besuchen. Die einfachsten Serviceleistungen betragen 1994 Kosten für eine Stunde 350 D-Mark, was heute wahrscheinlich so viel ist wie 700 Mark, also ein stattlicher Preis. Und die Mädchen sind immer nur eine Saison da. Sie sind alle im Alter zwischen 18 und 28 Jahren und kommen nur mit Touristenvisum rein. Und der Herr Bartok fliegt, diese Mädchen, persönlich mit seinem Privatflugzeug aus Osteuropa ein. Sie erhalten ein Touristenvisum und sind genau für die Zeit ihres Visums in Deutschland in seinem Etablissement tätig. Und danach gehen sie wieder. Beide haben offiziell, also die beiden Bartoks haben mit dem Bordell offiziell nichts zu tun, sondern nur mit dem Flugzeughandel. Aber der ganze Betrieb läuft auf den Namen der Mutter. Trotzdem ist der Bartok, Gabor Bartok, der Polizei und auch dem Ordnungsamt sehr bekannt. Und er hat einen dicken Ordner, weil er sich ständig prügelt und sich im Notfall auch körperlich mit Polizei und Ordnungsamt anlegt. Trotzdem kommen sie ihm nicht bei. Man vermutet zwar, dass er illegalen Frauenhandel betreibt, aber man kann es ihm nicht nachweisen. Und deshalb hat er eine Zeit, vor allem 2 Monate vor den Begebnissen in diesem Haus, wird er observiert. Das ganze Haus wird observiert und zwar aus einer Mischung von Steuerfahndung, Ordnungsamt und Polizei. Das ist ungefähr die Vorgeschichte. Zu diesem Zeitpunkt halten sich gerade 4 Frauen in diesem Haus auf. Diese Mädchen sind 1 oder 2 Tage vorher erst gekommen. Und zwar handelt es sich um die 25-jährige Marina Erukina, dann um die 18-jährige Veronika Sorokina, um die 28-jährige Jelena Starikova und um Olga Lucina, 27. Diese schlafen auch oben im Gebäude und dann sind auch noch die beiden Inhaber da.
Offiziell sind das ja gar keine Inhaber.
Genau, also ne, sie sind aber da und die Mädchen haben dort auch alle Familienanschluss und natürlich haben auch die Kunden Familienanschluss. Und das ist das, was die Kunden da auch so besonders schätzen, dass sie das Gefühl haben, bei einer Familie zu Gast zu sein, wo sie dann sozusagen die Töchter angeboten bekommen. Das ist so das Image, was dieses Haus hat, bei totaler Diskretion. Was aber keiner der so auf Diskretion bedachten Frankfurter Börsenmanager bedenkt, ist, dass die Straße observiert wird und dass die Straße seit 2 Monaten gefilmt wird oder kontrolliert wird, wer dort sein Auto abstellt. Also die Herren, die zu Fuß kommen, sind hier klar im Vorteil. In diesem Fall ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln ankommen deutlicher Vorteil, wie sich später noch erweisen wird. Eine weitere junge Dame ist an diesem Tag nicht da. Sie ist als Escort-Service mit einem Manager unterwegs, einem älteren, gediegenen Herrn, der sie mitgenommen hat zu irgendeiner öffentlichen Veranstaltung, wo er eine Frau oder Freundin zeigen soll. Und er ist gentlemanlike und bringt die junge Dame am Montagmorgen, dem 15. August, persönlich zurück, um sie persönlich nach Klingeln der Türe dem Inhaber in die Hand zu drücken. Zumindest haben die beiden das vor. Dazu kommt es aber nicht, weil den beiden schon einiges auffällt, als sie das Haus, als sie das Gelände betreten. Das Auffälligste ist nicht nur, dass der Pudel bellt wie irre, ununterbrochen und nicht mehr aufhört, denn die beiden haben einen Pudel als Haustier, und man hört ihn wie irre durch das ganze Haus bellen und bellen und bellen, sondern auch, dass die Rollladen runtergelassen sind. Und es ist ein Montagmorgen und das ist nicht üblich. Denn bei denen ist 24 Stunden Betrieb und da sind nicht nachts Rollladen unten. Und den beiden kommt das so komisch vor, dass sie nicht so recht wissen, was sie tun sollen. Also für Klingeln keiner öffnet und auch der Pudel immer nur weiter bellt, läuft die junge Dame, deren Name jetzt nicht bekannt ist, zur tatsächlichen Inhaberin, nämlich zu Ingrids Mutter, um die Ecke, die dort wohnt, und informiert diese, dass da irgendwas nicht stimmt. Diese kommt sehr schnell mit, auch beunruhigt, und schließt auf. Dann betreten sie das Haus und was sie nun sehen, ist ein absoluter Schock. Im Erdgeschoss scheint noch alles in Ordnung zu sein, außer dass dort Gegenstände fehlen. Kostbare silberne Kandelaber und Lüster und Schmuck, also alles nur vom Allerfeinsten. Designertaschen und edle Designerlampen, alles ist weg. Sonst scheint da aber nichts weiter zu sein. Dann steigt die Mutter hinunter ins Untergeschoss, aus dem Licht und ja, heraufdringt, wo erkennbar ist, dass im Untergeschoss die Sauna offenbar noch in Betrieb ist. In der Sauna findet die Mutter dann ihren Sohn, Garbor Bartos, der von hinten sichtlich erdrosselt worden ist. Im Nebenraum liegt seine Frau Ingrid. Sie ist splitterfasernackt. Ihr Gesicht ist blau. Ihre Hände und Finger haben sich ineinander verkrampft. Neben ihr liegt ihr Asthmagerät. Sie hat schweres Asthma und es sieht erstmal aus, als sei sie erstickt. Die entsetzte Mutter holt dann die Polizei. Der Kunde entfernt sich und die Polizei kommt und untersucht das Haus jetzt weiter. Maria Erokina, die 25-Jährige, liegt im Heizungskeller. Vor der Heizung, und zwar trägt sie einen Kimono, unter dem sie nackt ist, und der Kimono ist in Stücke zerfetzt worden. Sie ist mit einem Elektrokabel stramm gefesselt worden und ihr Gesicht ist dunkelblau angelaufen. Sie ist auch ganz offenkundig mit diesem Kabel auch erstickt worden. Über ihr Gesicht, dieses blau angelaufene Gesicht, hat der Mörder ein Tuch gelegt, so als wolle er der Sterbende nicht in die Augen sehen oder als wolle er nicht, dass diese einstmals so schöne Frau mit einem blauen Gesicht verquollen ihm entgegenblickt. So sieht man nur ihren nackten Körper mit dem Kimono. Auffallend ist, dass der ganze Körper drapiert worden ist. Also so, dass es eigentlich ein ästhetisches Bild gibt. Im ersten Stock liegt Jelena Starikova, 28. Sie ist im Unterbereich entkleidet worden. Die Beine sind gespreizt, sie liegt nackt. Der Oberkörper ist bekleidet und über den nackten Unterkörper hat der Täter eine Bettdecke drüber gelegt. Welchen tieferen Grund das haben soll, ihn erst zu entkleiden und dann zu bedecken, ist nicht so ganz klar. Ein Zimmer daneben liegt die blutjunge 18-jährige Veronika Sorotkina in genau derselben Pose. Olga Lukina, 27, ist im zweiten Stock, möglicherweise in ihrem eigenen Schlafzimmer und ist genauso mit diesem Kabel gefesselt, hat ein ebenfalls dunkelblaues Gesicht und bei ihr, wie bei allen anderen Opfern, ist erkennbar, dass sich die Fingernägel ganz tief in die Hände eingegraben haben, offenbar vor unfassbaren Schmerzen und vor einem unfassbar offenbar auch lange dauernden Todeskampf. Die waren also nicht schnell tot, sondern das hat gedauert. Ja, die Frauen, die da jetzt also alle insgesamt sind es 6 Tote. Diese Villa, Kettenhofsweg 124a, sieht einerseits komplett aus wie ein Schloss. Auf der anderen Seite steht da jetzt ein riesiges Polizeiaufgebot. Und die Öffentlichkeit nimmt davon sehr regen Anteil. Es wird sofort vermutet, dass sich die Russenmafia dahinter verberge. Und das ist auch das, was die Zeitungen und auch die Nachbarn immer wieder erzählen. Trotzdem ist natürlich auch der Nachbarschaft aufgefallen, dass es überwiegend sehr junge osteuropäische Mädchen gewesen sind, die dort ständig stehen. Die Polizei sagt hinterher, genauso wie der Staatsanwalt, dass er noch nie so was Schreckliches gesehen hat. Und ich vermute daher, auch von der Polizei oder von Mitgliedern der Polizei, die so total entsetzt waren, dass möglicherweise die in einem noch viel schlimmeren Zustand gewesen sind, als ja die nüchterne Beschreibung, sie hatten blaue Gesichter, vermuten lässt. Denn Kripo-Beamte sind hart gesotten und wenn die sagen, der Anblick der Leichen war so schrecklich, dass sie noch nie in ihrem Leben sowas Furchtbares gesehen haben, dann vermute ich mal, dass da noch Schlimmeres abgegangen ist. Was man dann auch noch gefunden hat oder festgestellt hat, ist, dass 22.000 Mark in Bargeld gefehlt haben, sowie sehr, sehr viele persönlichen Wertgegenstände. Von den Designer-Handtaschen angefangen über Schmuck, über die Rolex des toten Gabor. Die ist vom Armgelenk abgemacht worden. Also es hat durchaus auch mit Raub zu tun. Die Ermittlung übernimmt jetzt der Oberstaatsanwalt Peter Köhler. der in einer Presseerklärung gemeinsam mit dem Gerichtsmediziner Bratzke und dem Polizeipräsidenten Gemmer äußert, dass er wirklich sowas Schlimmes noch nicht gesehen hat. Außerdem waren die jungen Frauen erst ein, zwei Tage vorher ganz neu eingeflogen worden. Möglicherweise sprachen sie auch kein Wort Deutsch. Und es gab eigentlich nur zwei Frauen, die dem Schicksal entgangen sind. Einmal die eine Frau, die da eben den Escort-Service gemacht hat. Aber es gab noch eine andere 24-jährige Prostituierte. Sie heißt Sophia Berwald. Sie ist eigentlich mit einem Moldawier, Jevgeni, verheiratet, der nach der Eheschließung, kurze Zeit zuvor, ihren Nachnamen Berwald angenommen hat und außerdem den Vornamen Eugen angenommen hat. Beide bemühen sich um die deutsche Staatsangehörigkeit, beziehungsweise die Sophia Berwald hat die sogar. Sophia und ihr Mann wohnen allerdings offiziell in einem Aussiedlerwohnheim im Allgäu. Ja, und auch die gebuchte Frau hatte einfach nur unheimliches Glück gehabt. Als allererstes nimmt sich Oberstaatsanwalt Peter Köhler die Akten zur Kenntnis, die mit der heimlichen Observierung zu tun haben. Und stellt fest, dass an diesem Montagmorgen da nichts observiert wurde, sondern dass es nur bestimmte Zeiten gab, aber dass an den bestimmten Zeiten man halt die Autos aufgeschrieben hat. Bei den Autos, kannst du dir denken, von dem noblen Etablissement, das haben die Kunden nicht bedacht, sind natürlich nur nobelste Karossen und dort kann man natürlich die Autokennzeichen allesamt prima überprüfen. Und das ist auch passiert, liefert aber erstmal keine Hinweise. Ein einziges Auto fiel aus dem Rahmen. Es war ein schrottreifer Fiat Uno, kaputt, von dem man sich gerade noch wunderte, dass es noch fuhr, verrostet und uralt und richtig schäbrig. Und dieses winzige Auto erregte die ständige Aufmerksamkeit, weil es da ja ständig parkte, weil es eben, was macht es da? Es wirkt wie so ein hässliches Entchen zwischen lauter Schwänen. Interessanterweise hat es das Kennzeichen OAL. OAL steht für Ostallgäu und die Polizei fragt sich natürlich, warum das Auto da steht. Und sie ermitteln den Halter und siehe da, es gehört Sophia Berwald. Es ist also ganz klar, dass die Prostituierte da ihr Auto parkt, bevor sie zur Schicht geht. Da sie aber bei der ganzen Sache jetzt nicht aufgetaucht ist und während alle anderen Prostituierten ja tot oder lebend dort sind, stehen mitten in der Nacht zwei Kripo-Leute im Aussiedlerheim bei Kempen vor der Tür. Man entscheidet sich dann aber dazu, nicht gleich an der Tür zu klingeln, sondern erst einmal verdeckt zu ermitteln und das zu beobachten. Und das, was die Beobachter dort schildern, führt dazu, dass noch mitten in der Nacht ein Sondereinsatzkommando geschickt wird und das Aussiedlerheim von Kopf bis Fuß untersucht. Sie finden das Ehepaar und sie sehen, dass der gute Eugen an seinem Handgelenk was trägt?
Eine Rolex.
Eine Rolex, welch ein Wunder. Außerdem finden sie im Raum von einem befreundeten Brüderpaar, auch beide Russen, eine große Mülltüte im Zimmer. Und in der Mülltüte befindet sich so ziemlich das ganze geklaute Silber, schwere, kostbare Kandelaber und ähnliche schöne Dinge. Und dazwischen findet sich allerdings auch das Elektrokabel, mit dem die meisten der Betreffenden stranguliert und gefesselt worden sind. Die beiden russischen Brüder sagen natürlich, sie haben damit nichts zu tun. Sie wissen auch nicht, wo die Müllsäcke herkommen. Und es lässt sich leider auch nicht nachweisen, dass sie daran beteiligt sind. Offenbar haben sie auch teilweise ein Alibi, sodass man also schon den Eindruck gewinnt, dass Sophia und ihr Mann Eugen die Säcke bei ihnen einfach ins Zimmer gestellt haben, als sie nicht da waren. Das Schlimme sind natürlich hier überwiegend die Elektrokabel, die sie da entdeckt haben. Ja, 4 Tage nach der Tat, in der in der Presse noch heftig spekuliert wird über die Russenmafia, laufen also schon die ersten Verhöre. Der Eugen erklärt immer wieder, er sei überzeugt, es sei die Russenmafia und es sei ein ganz großer Riese namens Alexander, der sie erpresst habe und so weiter. Aber die Polizei findet keinen Anhalt. Weder ein Auto, das da irgendwann gehalten hat, noch irgendwelche anderen Indizien auf Erpressung. Dagegen ist die Polizei weitaus eher der Auffassung, dass die beiden Berwalds damit zu tun haben könnten. Frankfurt selbst ist sehr beunruhigt. Denn natürlich haben die berühmten Persönlichkeiten, die dieses Haus besuchen, fühlen sich nicht ganz so wohl und sicher, wenn herauskommen sollte, dass die verheirateten Männer, Politiker und so weiter des öffentlichen Lebens neben ihren Ehefrauen abends noch andere Dinge tun oder auch noch Neigungen haben, die vielleicht weniger leicht aussprechbar sind, denn das Haus ist mit allem reichlich ausgestattet. Was auch noch bei dem Aussiedlerheim gefunden wurde, war ein funkelnagelneues Auto, das zufälligerweise genau 22.000 Mark gekostet hat. Und dieses tolle Auto ist genau an dem Tag angeschafft worden, also unmittelbar an dem Montag, an demselben Tag, an dem der Mord stattgefunden hat. Offenbar war das schon am Wochenende zuvor besichtigt worden. Die ganzen Schmuck- und Wertgegenstände wollten die beiden natürlich nicht erklären, aber es deutete schon eben sehr stark darauf hin. Die beiden Berwalds haben natürlich gute Anwälte und schweigen natürlich sich intensiv aus. Ja, also es ist nichts mit dem Geständnis da, da ist nichts mit zu rechnen. Trotzdem kann man ein bisschen recherchieren, was da tatsächlich so vorgegangen ist. Eigentlich sieht es so aus, als ob an dem Zeitpunkt mehr Geld im Haus war als üblich. Und das wohl auch nicht im Safe war. Und die kleine Berwald, die von der Presse als feenhafte Schönheit bezeichnet wird, ich finde, das ist wirklich sehr Geschmackssache. Die sieht eher sehr streng aus, zierlich und blond und sehr streng. Dass diese wohl ihrem Mann gesagt haben muss, dass an diesem Zeitpunkt eben sehr viel Geld da ist. Und dass sie wohl Schicht hatte zu demselben Zeitpunkt. Und dass ihr Mann dann kam und hat unten geklingelt. Und sie hat ihm aufgemacht. Dadurch war der Mann Eugen im Haus. Und zwar war er zu einem Zeitpunkt im Haus, als Gábor Bartos mit dem Pudel Gassi ging. Das heißt, zu dem Zeitpunkt waren die Frauen alle alleine im Haus. Eugen brachte nicht nur ein sehr großes, scharfes Bowie-Messer mit, sondern auch eine Gaspistole. Und die Gaspistole, die täuschend echt aussah, war wohl der Grund dafür, dass er unten zuerst auf Ingrid Bartok stieß, die er dann mit der Pistole bedrohte, in den Keller zu gehen. Sie erwischte ihn wohl dabei, wie er das Geld und die Wertgegenstände da mitnahm und hat sie dann mit dieser täuschend echt aussehenden Pistole bedroht. Möglicherweise hat er auch Gas abgefeuert. Das Problem, die Frau Bartok hatte starkes Asthma. Er hat sie dann wohl im Keller erstmal nur gefesselt und hatte möglicherweise gar nicht vor, sie umzubringen. Darauf deutet auch das Asthmagerät, so ein Beatmungsgerät, dass sie einen Erstickungsanfall kriegte, als sie geknebelt war. Und er versucht haben muss, sie mit dem Beatmungsgerät zu beatmen. Und dabei ist sie trotzdem gestorben. Und daraufhin war bei ihm dann alles egal. Es kam dann leider noch viel schlimmer. Denn genau in dem Augenblick, als sie da unten gestorben ist und die andere im Heizungskeller überwältigt worden ist, kam Gábor Bartos vom Gassigehen früher zurück als sonst. Und das führte wiederum dazu, dass er entdeckte, was da unten im Keller vor sich ging. Also versuchte er, den Täter anzugreifen und der Täter schlug halt eben zurück. Und obwohl der ein massiger Mann gewesen ist, der tote Bartos, konnte er ihn überwältigen, weil dieser Bartos eben eine Prothese trug und mit der Prothese eigentlich nicht wirklich sich so wehren konnte gegen einen jungen, sehr aggressiven Mann, der ehemals Soldat gewesen ist. Ja, also der eine Berufsausbildung im Töten hatte, konnte der sich nicht wehren. Und so war auch der Bartos dann tot. Und danach ging der dann nach oben und überwältigte die Frauen, die da arbeiteten und zwei, die auch noch im Bett lagen und schliefen im zweiten Stock und überwältigte diese und fesselte diese ebenfalls und er strangulierte sie und die Frauen haben wohl einen ziemlich langen Todeskampf gehabt, einfach um zu vertuschen, dass er beim Rauben erwischt worden ist. Die hatten sich das einfacher vorgestellt, glaube ich. Also nach nur 4 Tagen ist die Sache eigentlich mehr oder weniger geklärt. Die beiden Täter streiten das entschieden ab. Sie können auch nicht erklären, wieso plötzlich ein neues Auto vor der Tür steht, warum die Rolex an seinem Handgelenk ist und wie die Wertgegenstände in ihr Aussiedlerheim kommen und wieso das passiert ist, während seine Frau dort Schicht hatte, die als einzige nicht unter den toten Opfern ist. Dafür hatten sie alle keine Erklärungen und sagten nur immer, es war die Russenmafia und es war ein gewisser Alexander. Trotzdem finden sich weitere Spuren, und zwar eine Radlerhose. Die hat sich offenbar der Angreifer mitgenommen und hat diese dann übers Gesicht gezogen, sodass sein Gesicht schwarz vermummt war. Eine Radlerhose, er hatte nichts anderes. So eine ganz enge schwarze Radlerhose. Und die hat er sich dann in der Art einer Sturmmaske übers Gesicht gezogen. Da lachst du gerade schlapp, ne? Oh, genau. Ich auch. Ich stelle mir auch gerade vor, wie aus dem Stückchen der Radlerhose, aus dem offenen Bein dann so sein Gesicht rausguckt oder so, oder ein Stückchen, weil er muss ja sehen. Und die hat er dann verwendet.
Aber Moment, geht man da nicht mit dem Kopf da rein, wo man eigentlich mit den Beinen reinstift und oben hast du so offene Ohren, oder?
Ja, genau so. Genau so. So muss er da wohl rumgelaufen sein. Aber das Schöne ist, dass sich diese Fasern dann doch noch an den Leichen wiederfinden und dass sich auch Fasern seiner Bekleidung an den Leichen wiedergefunden hat. Und das ist natürlich ein weiteres Indizienpuzzle dahin, dass er es eben doch gewesen ist. Auch wenn er sagt, ja, ich habe die überfallen und beraubt, aber getötet habe ich die nicht. Ich habe die lebend verlassen. Wer sollte sie denn sonst getötet haben? Also es gibt keine Hinweise. Er sagt bis heute, dass er der Täter nicht gewesen ist und bestreitet das. Er wurde zu einer lebenslangen Strafe wegen Mordes verurteilt. Seine Frau, da habe ich irgendwie gar nichts in den Quellen gefunden, zu was sie verurteilt worden ist, denn sie bestreitet es mit aller Entschiedenheit. Der Oberstaatsanwalt hat dann nochmal versucht, nach einigen Jahren den Verurteilten Eugen Berwald im Knast zu besuchen, hat aber dann davon Abstand genommen. Er wollte mit ihm mal sprechen. Er wollte einfach noch mal wissen, ist er jetzt wirklich unschuldig verurteilt oder war der das? Also das hat ihn nicht losgelassen, den Mann, weil es eben nur ein Indizienprozess war. Und hat aber dann mitbekommen, dass der dort im Knast sich wohl so dermaßen durch die Geschichte prügelt und schlägt und Leute schwerstens körperverletzt, dass er ziemlich überzeugt ist, er hat dann von diesem Gespräch Abstand genommen und ist aufgrund der schweren Körperverletzungen, die der Berwald überall verursacht, als Ex-Soldat ja auch ganz andere Ausbildung im Töten hat, dass er das gewesen ist und dass die Strafe vollkommen zu Recht verhängt worden ist. Das dürfte natürlich gewisse Herren sehr erleichtern, die also zum Glück nicht mit in den Zeugen Stand gerufen wurden, obwohl es insgesamt 70 Zeugen gegeben hat. Aber sie wurden zum Glück nicht befragt und ihr Inkognito ist also dann von der Polizei doch sehr sorgsam gewahrt worden, sodass also wahrscheinlich Frauen und die Öffentlichkeit nicht erfahren hat, dass Politiker X oder Manager Y seine Nächte gerne dort verbringt. Also Diskretion ist im Bereich des Edelbordells wohl alles. Und damit wäre das dann sozusagen der Mord im Bordell dann aufgeklärt. 6 tote Frauen, die gerade erst 2 Tage da waren. Und ob das jetzt Zwangsprostitution war oder nicht, konnte nicht mehr geklärt werden.
Also was ich ein bisschen komisch finde, ist, dass ein Ehemann zulässt, dass seine Frau in einem Bordell arbeitet. Also der Eugen.
Warum nicht?
Ja.
Sehr recht lukrative Beschäftigung.
Ja, aber teilt man den Körper seiner Frau nicht nur, also teilt man den gerne?
Tja, offenbar, wenn das Geld stimmt, schon, ne?
Ja, anscheinend.
Weil das lebt sich dann auch ganz gut. Man muss nicht arbeiten gehen, sondern schickt seine Frau und verwaltet deren Einkünfte. Das scheint zu gehen.
Da hast du uns ja wieder ein Leckerchen mitgebracht, Betty.
Also ich glaube, dass es vielen Männern wirklich weniger ausmacht, als man denkt, dass ihre Frauen in diesem Bereich Escort-Service und Co. tätig sind. Ich glaube, wenn denen wirklich einmal klar ist, dass die Frauen ja nicht verliebt in diese Männer sind, auch wenn sie das denen natürlich sagen, weil angeblich würde ja kein Kunde zum Stammkunde, dem nicht dauernd erzählt wird, wie sehr man ihn liebe. Angeblich soll das ja so sein. Ich habe keine Ahnung, aber habe ich gehört. Ich glaube, wenn das ganz klar getrennt ist, das ist ein Geschäft, ein Sozialberuf.
Ich glaube, das musst du schon abkönnen. Das kann nicht jeder.
Nee, das kann nicht jeder. Also, ich meine, ich würde es als Mann nicht können, aber ich bin ja auch kein Mann. Ich kann es nicht beurteilen, inwiefern man das aushält und wie eine Frau dann nach Hause kommt und was die dann zu Hause erzählt, wenn die nach Hause kommt und sagen, nee, Schatz, also heute habe ich Kopfweh, weißt du, ich hatte heute 10 Kunden, also ich bin jetzt echt durch. Also ich weiß nicht, ich stelle mir das jetzt nicht so apart vor, aber ich meine, wo die Liebe hinfällt.
Ja, wo die Liebe hin. Ja, ihr Lieben, und dann wären wir heute schon am Ende unseres Falles.
Ja, also ich hoffe, es war jetzt nicht zu schlimm, weil es könnte natürlich sein, dass jetzt einige gerade auch ein bisschen Angst bekommen, dass man sie irgendwie erwischt, während die Frau denkt, sie sind bei der Geschäftskonferenz.
Unsere Männerquote ist nur 23%.
Okay. Aber ich habe mal gehört, dass Frauen es viel besser aushalten können, wenn der Mann zu einer professionellen Dame für eine Stunde geht, als er würde es heimlich mit ihrer Freundin nebenan machen.
Ist nicht, ich weiß nicht, eigentlich schrecklich.
Genau. Ich könnte es nicht verzeihen, sage ich ganz ehrlich.
Ja gut, ihr Lieben, ihr könnt ja mal eure Meinungen unten in die Kommentare schreiben. Seit unserem letzten Fall sind wir ja zum Swinger Club eingeladen worden.
Ja, das stimmt. Wir wurden eingeladen, das stimmt. Also vielen, vielen Dank für die Einladung. Also das finde ich total süß. Das war ein Saunaclub, ne? Wir wurden zum Saunaclub eingeladen. Also vielen, vielen Dank für die liebe Einladung. Aber ich glaube, es ist im Augenblick zeitlich nicht so günstig.
Müssen wir leider ausschlagen, ja.
Obwohl ich immer noch nicht weiß, was das wirklich ist.
Nimm die Einladung ab und probier es aus.
Übrigens hat auch ein sehr netter ja, Fan auf Twitter noch gemeint, wir sollten doch mal ein Interview mit einem Staatsanwalt oder sowas über einen bestimmten Mordfall führen oder mit einem Zeugen. Sie würden sehr gerne Zeugen und Beteiligte in den Mordfällen auch mal zu Wort kommen lassen. Ja, das finde ich eine sehr spannende Idee. Ich überlege die ganze Zeit, wie man das umsetzen könnte und ob ich dann da mit dem Mikro wirklich vor der Staatsanwalt stehe. Wir arbeiten dran. Okay. Habt eine schöne Woche.
Und dann bis zum nächsten Mal.
Hoffentlich lebendig. Ciao, ciao.